Und ich möchte ja jetzt nicht die nächsten 10, 20 Jahre Mr. Mikroabenteuer nur in Anführungszeichen sein. Mir ist das nach wie vor total wichtig, dieses Thema, und es wird mich immer sehr begleiten. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt schon 3 Bücher über Mikroabenteuer geschrieben. Da war ich an einem Punkt, wo ich dachte, jetzt will ich eigentlich weiter. Jetzt will ich nochmal weiter gucken. Und jetzt will ich mich nicht dafür committen für die nächste Zeit. Und ich glaube, dass das oft ein Problem ist, wenn so Marken oder Personal Brands eben auch entstehen. Du bist dann halt dieses eine. Ja? Du bist die weitgewandertste Frau der Welt, ja, oder was auch immer. Und auf einmal kannst du ja eigentlich gar nicht mehr anfangen, Kanu zu fahren. Weil, wenn du jetzt Bock hast, Kanu zu fahren. Weil du musst das ja bedienen. Ne? Und auch das hat mich davon immer so ein bisschen abgehalten, so voll auf ein Ding zu gehen. Und das wäre mir zu eindimensional. Das vielleicht noch auch so als Impuls für diejenigen, die es jetzt hören, mitzunehmen wäre, vielleicht nochmal in dieser Saison, in diesem Jahr mehr der Natur so auf Augenhöhe zu begegnen, als gleichwertiges Gegenüber zu sehen und nicht nur als so eine Kulisse oder als eine Bühne, ja, auf der man irgendwas vollführt, sondern als ein Partner, als ein Gegenüber, als jemanden, von der ich was lernen kann, ja, aber auch wieder was geben kann.
Hey und herzlich willkommen zu 3 Fragen von Elvis. Am besten draußen heißt nicht nur das neue Buch von Christoph Förster, sondern ist auch das Bild und Gefühl, was sich breit macht, wenn ich seinem Frei-Raus-Podcast lausche und immer mal wieder in seinen bisherigen Buchveröffentlichungen stöbere. Christo möchte inspirieren, rauszugehen in die Natur, heraus aus der Komfortzone und den eingefahrenen Mustern, den eigenen Fragen nachgehen und Fragen aufwerfen, die Hörerinnen und Leser dazu anregen, selbstwirksam zu werden, auch dann, wenn schon alle Urlaubstage aufgebraucht sind oder der Überseetrip gerade finanziell irgendwie nicht darstellbar ist. Zahlen haben nicht im Ansatz die Kraft, Momente zu beschreiben, schreibt Christoph Förster in seinem aktuellen Buch, und manchmal braucht es tatsächlich nur diese eine Nacht in der Hängematte am nahegelegenen Fluss, um zu merken, dass das eigene Abenteuer ohne lange Vorplanung direkt vor der Haustür beginnen darf. In seinem neuen Buch stellt Christoph Förster Lebensentwürfe, Selbstversuche und Projekte zwischen Wissenschaft und Spiritualität vor, die jedem von uns ermöglichen können, mehr Natur und Natürlichkeit in unseren persönlichen und beruflichen Alltag zu integrieren. Für mehr Gelassenheit und durchaus auch mehr Produktivität und jederzeit offen für die Antworten des echten Lebens. Wie viel Marketing auf der einen und Unabhängigkeit auf der anderen Seite braucht es, um das eigene Angebot authentisch und möglichst nah am eigenen Erleben zu erzählen und sichtbar zu machen? Auch darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge, die wir Mitte März aufgenommen haben. Ich bin verbunden mit Hamburg, mal wieder über das Internet. Das wird aber auch diesmal der Sache keinen Abbruch tun. Ich freue mich total, an einem Montagmorgen den guten Christo Förster begrüßen zu dürfen. Hallo Christo.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dass wir sprechen.
Es ist 11 Uhr und ich habe mir natürlich vorgestellt, als ich hier gerade in mein Studio fuhr, was Christo heute alles schon so gemacht hat. Ob der schon Eisbaden war, ob der schon, weiß ich nicht, irgendwo. Vielleicht mache ich irgendwie den Computer an und wir sehen uns und er liegt in einer Hängematte. Das war mir jetzt nicht genau klar. Aber erzähl mal, wie ist dein Leben gerade? Wie ist dein Wochenende gelaufen? Wie ist dein Tag heute gestartet?
Ich habe heute Morgen ordentlichen Muskelkater, bin mit Muskelkater aufgewacht, weil ich gestern gar nicht den ganzen Tag draußen war und irgendwelche wilden Sachen gemacht habe, sondern gestern so einen Tag hatte, so einen Zuhause-Tag, so einen Haus- und Hoftag, ein bisschen was werkeln, sortieren. Und ich habe mir aber mit meinem Sohn zusammen, der ist 11, schon am Samstagabend überlegt, wir wollen am Sonntag versuchen, 1000 Liegestütze zu machen. An einem Tag. Völlig das voll. War dann gestern zwischendrin immer ja, unsere Tätigkeit. Also die Idee war, wir machen jede Stunde 10 Minuten lang, immer jede Minute 10 Liegestütze. Und wenn du das hochrechnest, dann bist du nach 10 Stunden bist du bei 1000 Liegestütze. Ja. So, das fand ich eigentlich ganz schön, das so runterzubrechen. Und das war am Ende auch neben dem echt Hardcore-Muskelkater gerade die Erkenntnis an dieser Challenge, also wir haben es geschafft, wir haben die 1000 geschafft, irgendwann gegen 8 Uhr abends war es soweit, haben wir die letzten 10 gemacht. Und wenn du das erstmal hörst, 1000 Liegestütze, da sagt ja jeder, bist du bekloppt, das geht ja gar nicht. Aber wenn du es dann eben so runterbrichst, dann wird es auf einmal möglich. Und das war eine ganz schöne Erkenntnis. Und wir haben die auch immer draußen gemacht. Das heißt, wir waren zumindest dann immer draußen, auch wenn wir drinnen gewerkelt und sortiert haben. Dann hat uns das immer jede Stunde für 10 Minuten, also 10 mal 1 Minute sozusagen rausgeführt. Und das war ja, ein schönes kleines Tool, um aus so einem ganz normalen Tag irgendwie doch was Besonderes dann zu machen.
Ich habe es in deinem Newsletter gelesen. Ich habe diese Zahl gesehen mit den 1000 Liegestützen. Das wäre bei mir so ein vielleicht Monatsprogramm, wenn ich mich anstrengen würde und es natürlich mich nicht drücken würde darum. Ich finde es beachtlich, aber ja, wenn man es rein rechnerisch betrachtet, in der Regelmäßigkeit und in der Routine, die ihr dann da reingebracht habt, dann ist das durchaus etwas, was man...
Ja, mir hat vorhin jemand geschrieben, tatsächlich heute Morgen, ich würde nicht mal 5 ordentliche schaffen. Da habe ich kurz gerechnet und habe gesagt, wenn du alle 2 Minuten 3 machst, dann bist du auch nach 10 Stunden bei 1000. Also du kannst es runterrechnen, wie du willst. Und ach, am Ende geht es ja auch überhaupt nicht um diese Zahl, ob du jetzt da 1000 geschafft hast. Eigentlich auch ein schönes Beispiel dafür, was wir immer ja so, wie wir ticken, ne, in Zielen und Zahlen. Also diese Ergebnisziele, wir wollen jetzt 1000 schaffen. Ja, wir hatten diese Zahl, weil die uns motiviert hat. Gerade auch mein Sohn war total heiß darauf, zu sagen, wow, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Und dann lässt einen das anfangen und aufbrechen. Und am Ende ist ja völlig wurscht, ob es dann 900 sind oder ob es 2 zu wenig oder 10 zu viel sind. Aber du hast halt einen Tag lang, ja, irgendwie, du hast diesen Tag anders gestaltet und hast den aufgeladen mit was Besonderem. Und am Ende ist da ein Gefühl, ob es jetzt stolz ist oder die Erkenntnis, wow, ich muss noch ganz schön was tun. Du gehst da irgendwie ein bisschen reicher wieder raus, als du reingegangen bist. So. Und das ist eigentlich das, finde ich, was zählt und nicht jetzt irgendeine Zahl, die da steht.
Aufbrechen, anfangen, das ist, damit habe ich auch verbracht, weil ich habe in deinem neuen Buch gelesen. Und
das
als Quintessenz dessen, ich meine, das weiß ich natürlich schon vorher auch. Wir haben genau vor einem Jahr übrigens gesprochen, schon mal in einer Podcast-Folge. Und ich, da ist gar nicht so viel Zeit, ein Jahr. Es kommt mir natürlich weniger vor, aber es ist, glaube ich, einiges passiert. Wir haben damals schon über dein neues Buch gesprochen, was gerade natürlich in der Mache war, wo du...
Ich glaube, da war noch nicht viel geschrieben vor einem Jahr.
Das
da gab es viel im Kopf.
Nächste Frage. Ja, genau. Aus heutiger Sicht wäre es natürlich total spannend, mal zu sagen, wo standst du damals eigentlich? Aber ich habe natürlich auch in diesem Buch, am besten draußen heißt es, und es wird natürlich verlinkt in den Shownotes, ich habe viele Sachen wiedergefunden, über die wir beim letzten Mal gesprochen haben. Auch einige Sachen wiedergefunden, die du damals, als wir genau vor einem Jahr sprachen, plantest. Ich habe Themen wiedergefunden, die mich sehr beschäftigt haben und so die Herangehensweise. Viele Sachen sind uns ja häufig vielleicht bewusst und wir können sie uns auch selber so runterbeten. Haben natürlich auch direkt Argumente, warum wir nicht anfangen, warum wir nicht loslegen. Und ich fand es sehr inspirierend. Und ein Satz, den muss ich mal kurz ablesen, hat mich total abgeholt. Gleich zu Beginn, da schreibst du, hast mit einem Freund zusammengesessen, der auch Autor ist, und der so sinngemäß, ich hoffe, ich zitiere jetzt richtig, sagte, was ist so das nächste wegweisende Modell für unsere Gesellschaft? Darüber müssen wir herumdenken, um Bestseller zu landen. So, das müssen wir machen. Und du, vielleicht sagst du mal, wie du darauf reagiert hast und was das letztendlich für dein Schaffen bedeutet hat als Autor.
Ja, ich habe das erstmal so... wie das manchmal ist, so mitgenommen, ohne da groß was zu sagen. Aber dann so 1-2 Gedankengänge weiter noch, als wir da gemeinsam am Tisch saßen, habe ich gesagt, nee, weißt du, ich glaube, das will ich gar nicht. Ich will gar nicht mehr dieses Gefühl haben, ich muss jetzt Lösungen liefern. Ich muss das nächste große Ding irgendwie ausgraben und dann aufschreiben, formulieren. Sondern eigentlich will ich ganz gerne suchen. Und wir suchen ja alle auf eine gewisse Art und Weise und ich möchte von meiner Suche erzählen, das möchte ich. Und Das tue ich in dem Buch, ja, das tue ich letztlich bei allem, was ich mache. Wenn ich zum Beispiel bei einem eigenen Podcast auch, wenn ich da Podcast-Folgen aufzeichne, das ist immer so eine Mischung. Manchmal habe ich Gäste, mit denen ich spreche über Themen und manchmal spreche ich auch einfach Gedanken und Ideen, die ich habe, ins Mikrofon. Und das ist mir schon manchmal so gegangen, dass ich dann irgendein Thema gehabt habe, zu dem ich dann was erzählt habe. Und ich habe da aber gar keine finale Lösung dann oder so, sondern es sind einfach Gedanken, die ich manchmal während des Sprechens dann ja formuliere ins Mikrofon und habe mir irgendwann erlaubt auch zu sagen, ja, das ist auch völlig in Ordnung, das reicht aus. Also das ist vielleicht für andere wieder ein Impuls und ein Anlass, um wieder das für sich weiterzudrehen und vielleicht nochmal eigenen Fragen nachzugehen. Und für mich ist es das eigentlich, was zählt und was wichtig ist, dass die es immer wieder Impulse geben. Aber ich muss auch sagen, das war für mich so ein Prozess, mir das selbst zu erlauben. Und dabei hilft dann natürlich, wenn du Feedback bekommst, auch auf diese Beispiel, diese Podcast-Folgen. Ich habe dann manches Mal schon gedacht, so, oh wei, was hast du denn da jetzt? Und dann veröffentliche ich das. Und dann bin ich aber selber nicht sicher, ob das jetzt überhaupt ausreicht, um das in die Welt zu schießen. Und ganz oft gab es dann aber besonders gutes Feedback von den Menschen, die gesagt haben, hey, gerade das weiß ich total zu schätzen und das mag ich total gerne. Und das bestätigt dich dann natürlich darin, dir das weiter zu erlauben, rauszugehen mit Dingen auch, obwohl sie vielleicht noch nicht perfekt sind. So, obwohl das nicht eine Lösung, die Lösung ist, sondern das ist vielleicht ja irgendwas, was noch in Arbeit ist. Aber damit kann dann jemand anderes wieder was anfangen. Und bei einem Buch ist es ja ganz ähnlich. Also ich kenne viele Menschen, die auch selbst Bücher schreiben oder, davon gibt es wahrscheinlich deutlich mehr, die gerne Bücher schreiben wollen würden und eine Idee haben zu einem Buch, ja, oder vielleicht sogar schon eins geschrieben haben, im Kopf haben, aber nicht den Mut haben, damit rauszugehen, weil es noch nicht ganz rund ist, weil es noch nicht perfekt ist. Und natürlich ist das ein schmaler Grat. So ein Buch, das steht halt jahrelang irgendwo im Regal. Und wenn du dann sagst, naja, war jetzt noch nicht perfekt, jetzt habe ich vielleicht noch bessere Gedanken dazu, ein Jahr später, dann ist das vielleicht komisch, fühlt sich merkwürdig an und denkst, vielleicht warte ich dann dieses Jahr noch, damit ich den besseren Gedanken noch da reinnehmen kann. Aber am Ende, wie lange wartest du dann?
Ne? Ja, genau.
Und auch da mit diesen Büchern habe ich für mich diesen Weg mittlerweile gefunden, zu sagen, ich schreibe das jetzt auf. Das ist jetzt der Stand, heute, an dem Tag, wo ich es abgebe, das Buch. Und wenn es in einem Jahr oder in zwei Jahren neue Gedanken dazu gibt oder andere Erkenntnisse oder ich eine andere Haltung dazu habe, dann ist es auch in Ordnung. Aber
das ist spannend.
Das ist halt eine Momentaufnahme letztlich.
Ja. Ja. Und herrlich, das ist ganz lustig, weil ich habe einige befreundete Kollegen aus der Musikbranche, mit denen ich lange zusammenarbeite. Und das ist immer dann, wenn wir vor so Punkten standen, sagen, A, warum machen wir das hier? B, ist das gut genug? War das genau das auch in der Musik? Häufig der Ansatz zu sagen, Momentaufnahme, also wirklich auch Zitat. Tatsächlich, wir wissen morgen, vielleicht haben wir uns morgen die bessere Gitarre gekauft, wissen auch, wie wir das Mikro anders hinstellen. Und jetzt klingt der Raum auch besser, weil ich noch ein Akustikpanel unter... Aber es wird letztendlich nicht das sein, was wir heute in dieser Stimmung, auch vielleicht mit ein bisschen Durchbeißen hier und da zu Papier, auf Band oder in den digitalisiert haben. Und vor allen Dingen genau, es veröffentlicht haben. Ich las so ein bisschen bei deinem Buch auch häufig so, und das finde ich sehr schön an dem Buch, wie sehr du uns da mitnimmst, auch so ein bisschen die Gedankengänge zu sagen, okay, es ist mir auch ein Bedürfnis, durchaus mal auf Studien hinzuweisen, vielleicht das auch ein bisschen wissenschaftlich fundiert zu betrachten. Und man aber bei dir immer so ein bisschen merkt, dass du hin und her schwankst zwischen, brauche ich persönlich eigentlich jetzt diese Studie, das Waldbaden, die und die Prozesse im Körper, vom Immunsystem über den Blutdruck bis zu noch viel feingliedrigeren Prozessen angeht. Eisbaden, also diesen leichten, Zwiespalt klingt so negativ, aber dieses Rattern bei dir im Kopf, das liest man unheimlich. Und das ist unheimlich schön, weil es eben nicht von oben herab so nach dem Motto, ich erzähle euch jetzt mal, wie es ist, War dir das ein Bedürfnis? Bist du so? Ist das so deine Art?
Das ist gar nicht so ein bewusstes Tool oder so, was ich da einsetze, sondern letztlich ist dieses Buch genau eine Erzählung meiner Suche nach Antworten auf die Frage, warum ist draußen eigentlich alles immer so gut für mich? Also die besten Momente, die ich gehabt habe in meinem Leben, die fanden eigentlich alle draußen statt. Das hatte ich irgendwann mal festgestellt. Und die Frage, warum? Warum ist die Natur, ist das draußen so gut? Nicht nur für mich, sondern für den Menschen, die Menschen generell. Und dieser Frage wollte ich nachgehen. Halt ausgehend von nochmal einer Reise, die ich vorher gemacht habe, über die wir auch schon gesprochen haben, also durch ganz Deutschland, wo ich diese Gefühle ganz oft hatte, weil ich über 50 Tage nur draußen war, nur draußen geschlafen habe, sehr alleine war. Und dieses tiefe Gefühl der Zufriedenheit, so eine ganz eine Wachheit auch, eine ganz spezielle. Und die 2 Jahre, von denen dieses Buch jetzt erzählt, dieses neue Buch, sind im Prinzip die Suche nach Antworten auf diese Frage. Und da habe ich mich halt verschiedener Dinge bedient, habe versucht, aus vielen verschiedenen Perspektiven da drauf zu gucken. Und eine ist eben auch die wissenschaftliche Perspektive. Einmal, weil ich selbst sehr spannend finde, was es da mittlerweile alles für Erkenntnisse gibt, auch viele neue, gerade in den letzten Jahren, weil viel mehr auch interdisziplinär geguckt wird, ne? Nicht nur von der einen wissenschaftlichen Sichtweise aus, sondern da auch verschiedene zusammengebracht werden. Das ist das eine. Also einmal, weil es mich sehr interessiert und zum anderen natürlich auch, weil ich weiß, wie wir als Gesellschaft ja ticken. Also was nicht bewiesen ist, das gibt's meist nicht. Oder das funktioniert nicht. Also,
aber siehst du das wirklich auch so? Brauchst du das? Oder
ich für mich nicht.
Also ist das Auszug. Genau.
Ich für mich nicht so. Also für mich ist es tatsächlich so, ich denke immer, was funktioniert, das ist auch gut so. Und wenn sich was für mich gut anfühlt, dann brauche ich nicht zwingend noch einen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass es jetzt richtig ist, dass sich das für mich gut anfühlt.
Oh, ich habe einen schönen Satz mir aufgeschrieben, den habe ich gerade gesehen. Den schreibst du in deinem Buch. Zahlen haben nicht im Ansatz die Kraft, Momente zu beschreiben.
Ja, das ist so. Ja.
Das ist so, ne?
Ja, das ist tatsächlich auch was dann irgendwann noch Richtung Ende dieser Suche dann kam und auch Richtung Ende dieses Buches nochmal auftaucht, das auch nicht zu wollen, dieses immer überhaupt was beschreiben zu wollen. Es gibt ja Dinge, die kannst du nicht beschreiben. So. Selbst nicht mit Worten, die kann ich auch im Buch nicht. Ja. Und das aber zuzulassen und zu sagen, ey, das ist doch auch total gut. Das ist schwer in unserer, sind wir wieder bei der Gesellschaft und wie wir so ticken, überhaupt die Moderne, die Aufklärung, ja, wo es ja darum geht, Dinge aufzuklären, wo die Wissenschaft alles beschreiben möchte. Und dann zu sagen, es gibt Dinge und da findet sich unfassbar viel in den alten Kulturen, in den Naturvölkern, aber wirklich auch in alten Hochkulturen. Diese Vorstellung davon, dass es auf der einen Seite die Dinge gibt, die kannst du beschreiben, das Logos sozusagen, und dann gibt es aber noch das Mythos. Also heißt, in verschiedenen Kulturen gibt es da unterschiedliche Bezeichnungen für, aber die Vorstellung davon, dass es Dinge gibt, die kannst du nicht beschreiben. So, und das ist aber auch nichts, was weniger wert ist. Findet gleichberechtigt statt. Und das habe ich auch auf dieser Suche für mich noch mal mehr mitgenommen, dass auch das völlig fein ist. Dass es einfach Sachen gibt, die kannst du nicht beschreiben. So. Und mehr vielleicht noch eine Offenheit für auch das Spirituelle, wenn man das so nennen mag. Und das geht ja in die Richtung. Ja, genau. Da habe ich mich, muss ich sagen, mehr geöffnet während des Schreibens dieses Buches oder der Recherche für das Buch.
Das finde ich interessant, weil das kommt immer wieder auch raus. Du sagtest vorhin natürlich, genau, diese 2 Jahre und deine Reise von der Zugspitze bis nach Sylt. Du aber dann auch schriebst, dass du zwar auf Sylt angekommen bist und natürlich mit einem Gefühl, das auch schwer zu beschreiben ist, natürlich für immer bleiben wird, aber du auch das den Impuls hattest, das war's noch nicht. Das ist noch nicht das abgeschlossen, wo ich vielleicht gesucht habe oder symbolisch auch gesucht habe, als ich losgezogen bin. Und jetzt, das aber, wenn ich dich richtig verstehe, mit diesem Buch so ein Abschluss findet.
Ja, das war interessant. Das ist mir vorher auch noch nicht so passiert, dass ich irgendwo ankomme und denke, ich bin noch nicht da.
Ja,
also ich war natürlich geografisch da, aber ja, da war so viel was aufgebrochen war und wo ich dachte, dem muss ich nochmal nachgehen. Und vor allen Dingen auch, das war dann das Interessante, ja, ich war da 8 Wochen raus. Ja, ich war, wie gesagt, über 50 Tage unterwegs, aber ich war eben raus. Ich war nicht in meinem Alltag drin. Und was mich wirklich fasziniert hat, war diese Frage, was bedeutet das denn für meinen Alltag, was ich jetzt hier erlebt habe? Also das nicht nur als ein Ausbrechen, als eine Flucht zu begreifen und dann sagen, jetzt gehe ich zurück in meinen Alltag und der ist wie immer, sondern ich wollte schon sehr gerne davon auch was mitnehmen, nachhaltig für mein Leben. Und Leben ist ja nun mal zum größten Teil Alltag.
Ja, natürlich.
Und ja, deshalb war das für mich so ein Gefühl, was ich da mitgenommen habe. Und dann war es, glaube ich, auch wichtig, dass ich mir den Raum gegeben habe, nach dieser Reise zu sagen, die geht jetzt noch weiter auf eine andere Art und Weise. Weil was wir ja auch oft machen, und das kenne ich viel von Menschen, die so, ich sag mal, ähnliche Sachen machen, größere Abenteuer und von diesen Abenteuern erzählen. Und dann kommst du irgendwo an und du hast eigentlich die letzten Tage und Wochen schon die meiste Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, was als nächstes kommt. Du weißt genau, was ist dein nächstes Projekt. Und das hatte ich nicht. Ich habe mir das offen gelassen. Das wurde ich ganz oft gefragt. Mit dem Tag, an dem ich zurückkam, wurde ich gefragt, was ist denn das Nächste? Und das fand ich auch total schräg. Also es scheint was zu sein, was wir auch immer wieder machen. Was kommt als Nächstes? Was kommt als Nächstes? Und ich habe immer gesagt, ne, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Damals, als wir sprachen vor einem Jahr, stand an, dass du nach Japan fliegen würdest, um dem Thema Waldbaden, Shinrin-yoku, wirklich mal in Japan, dort auf den Grund zu gehen. Vielleicht sogar Professor Xing Li zu treffen, der seit jetzt 40 Jahren, glaube ich, forscht. Hätte man ja einfacher haben können, ne? Hättest ja darüber schreiben können, hättest ein bisschen recherchieren können. Wäre mit Sicherheit auch preiswerter gewesen, nicht die ganze Welt zu reisen, um für dieses Buch zu recherchieren. Aber das war dein Bedürfnis, oder?
Ja, ich wollte dahin. Ich wollte das wirklich spüren und erleben. Und das ist immer was anderes, als wenn du es dann fernmündlich machst oder übers Digitale. Professor Xing Li habe ich tatsächlich auch nicht getroffen. Also mit dem habe ich dann nachher auch einen Online-Call gemacht. Wir haben, als ich dort war, immer mal so ein bisschen Kontakt gehabt, aber getroffen haben wir uns vor Ort nicht. Aber das war sehr gut, dass ich da war, dass ich dem mal nachgespürt habe. Wobei letztlich unterm Strich du sagen musst, also so viel anders als die deutschen Wälder sind die japanischen auch nicht. Ja. Und was ich total faszinierend fand, diese ganze Shinrin-yoku und das Waldbaden, was ja hier in Deutschland oder in Europa mittlerweile auch echt ein großes Ding ist und was total wertvoll ist und eine ganz tolle Praxis ist. Aber ich habe das Gefühl gehabt, so spirituell, wie wir das aufladen hier in Europa, ist es da drüben gar nicht. Und ist auch ein Dr. Xing Li gar nicht. Also ich habe mit dem gesprochen in einem längeren Online-Call und habe ihm ganz tiefsinnige Fragen gestellt und habe mir das Gefühl gehabt, also das lag jetzt nicht nur an der Sprachbarriere, dass er da gar nicht so richtig drauf einsteigt, weil er nach meinem Gefühl natürlich ein ganz pragmatischer Typ ist. Und ein paar Forschungen dazu gemacht hat, also ein paar ist jetzt, hat schon viel gemacht, ist ja die Koryphäe einfach auf dem Gebiet, aber dazu Forschung macht und es gibt ja auch keinen, das war mir vorher auch nicht so bewusst, da an der Uni-Klinik, wo er ist, oder in einer Klinik, kein Institut für Waldbaden groß, ja, für die Forschung, sondern der ist angestellt dort an einer, ich glaube, das ist eine Unfallklinik und macht halt nebenher seine Forschung zum Thema Waldbaden, aber einen ganz normalen Arztberuf sonst. Und das waren alles so Dinge, wo ich gedacht habe, ach, das ist witzig manchmal, wie wir so Dinge auch aus unserer Sicht hier dann vielleicht verklären oder da mehr reininterpretieren. So, ich sage nochmal, ist zumindest mein Gefühl gewesen, als es dann als es dann ist da vor Ort. Trotzdem war das ganz eindrücklich da. Und es gibt einfach eine Infrastruktur für das Waldbaden in Japan, die ganz anders ist, als es hier bei uns ist. Also ich war in dem Akasawa Forest, das ist die Wiege des Waldbadens, wo die ersten Untersuchungen, die wissenschaftlichen, durchgeführt wurden zur Wirkung des Waldbadens oder des Waldes auf unseren Körper und unseren Geist. Und da hast du zum Beispiel 9 Wanderwege, also es gibt ein Waldbadezentrum und das gibt es in mehreren Wäldern dort in Japan. Und da war das erste im Akasawa Forest und da gibt es 9 Wanderwege. Waldbadewanderwege, die sind alle kurz, die sind zwischen 1,5 und 3,5 Kilometer lang. Und die sind ausgeschildert, haben verschiedene Farben und so viel Besonderes gibt es da jetzt auch nicht. Da stehen ein paar Schilder zwischendrin mit Informationen. Ich dachte auch, da sind große Übungen drauf, die man dann da machen kann, aber auch nicht wirklich. Du kannst Führungen da buchen, so, dann läuft jemand mit dir rum und macht das. Aber als ich da war zum Beispiel, und es war die Urlaubswoche in Japan, die Golden Week, wo eigentlich mega viel los ist, da war gar keiner, da gab es keine Führung, hat nichts stattgefunden. So. Es gab aber diese Map, wo diese Karten, diese Wege verzeichnet waren und da konntest du lang gehen. So. Und dann ist das aber ein Spazierengehen und das ist ja auch toll und ist völlig in Ordnung. Und manchmal ist Waldbaden ja auch gar nicht viel mehr als Spazierengehen und achtsam aber unterwegs sein. Dennoch hatte ich gedacht, ach, es ist witzig, es ist gar nicht so groß und so besonders und so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Ja, interessant. Ich meine, beim letzten Gespräch haben wir ja auch schon über das Thema Waldbaden gesprochen und ich habe ja in der Pandemie eben auch die Ausbildung zum Kursleiter für Waldbaden gemacht und ein Teil dessen war ja auch seinen eigenen Waldbaden-Rundgang zu entwickeln, der so 2,5-3 Stunden dauern darf, angeleitet so ein bisschen mit Übungen, die ich dann für mich ein bisschen modifiziert hatte, die ich an die Gegebenheiten und natürlich an den Wald, wo ich das gerne machen würde, hier bei mir, angepasst hatte. So, und dann kam irgendwann aber bei mir, bevor ich eigentlich damit zum ersten Mal angefangen habe, das dann vielleicht auch anzubieten, dieser Glaubenssatz hoch, ey, so, was bildest du dir denn ein, dass du jetzt derjenige bist, der mit Leuten durch den Wald geht und da in irgendeiner Weise einen Mehrwert schafft, der doch sowieso da ist? Ich meine, das können die doch auch alleine machen und dann nimmst du vielleicht sogar noch Geld dafür. Also, ich weiß nicht. Und das ist tatsächlich etwas, ich will es jetzt nicht dramatisch, es ist nicht dramatisch und wahrscheinlich werde ich es auch irgendwann machen. Aber es hat mich davon abgehalten zu sagen, obwohl ich da wirklich, also mir viel Gedanken drüber gemacht habe und auch Übungen habe und auch mit Sicherheit eine, wie soll ich sagen, eine Dynamik und Dramaturgie in diesem Waldbadengang entwickelt habe, hat es mich davon abgehalten, weil ich denke, Leute, es ist ganz einfach, geht los. Niemand muss ja einen Baum umarmen. Kann dann aber, vielleicht setzt man sich mal an die Wurzel, vielleicht ist es dies, vielleicht bist du eher der visuelle oder eher der Audiotyp im Wald. So, mach die Augen zu oder mach sie gerade auf. Eigentlich alles nicht so schwer.
Du kannst es genau andersrum drehen, ne? Also, wenn du jetzt das Gefühl hast, ja stimmt, vielleicht ist es gar nichts Besonderes, aber du kannst es auch andersrum betrachten und vielleicht braucht es diese Infrastruktur, so etwas wie einen Weg oder ein Waldbadezentrum oder dann auch mal jemanden, der oder die eine Führung macht, damit die Menschen das als etwas begreifen, was einen Wert hat und wichtig sein kann, weil sie eben sonst doch nur in Anführungszeichen spazieren gehen, ist alles nicht schlecht, aber dann ihre Musik im Ohr haben und nebenbei ins Handy gucken oder ins Gespräch vertieft mit der Begleitung sind. Wie gesagt, das hat ja auch alles seine Berechtigung, ist auch alles gut, aber es ist eben dann nicht Waldbaden, sondern das ist was anderes. Und ich glaube, sich zu erlauben, oder auch das für dich, ja, zu erlauben, hey, da drüben, da, ich sag mal, die kochen auch nur mit Wasser, würde man ja sagen. Ja, und da gibt es das alles, da gibt es Wege, da gibt es Waldbadezentren und so weiter und so fort. Das kannst du auch.
Hm. Also ich meine, klar, dieser Pragmatismus, den du da vielleicht auch so ein bisschen gespürt hast, könnte die vielleicht auch ganz gut sein, um Leute dahin zu bringen, zu sagen, okay, die Anforderungen, die an uns gestellt werden, wenn es darum geht, dass unser Leben sehr viel in Bildschirmen stattfindet, am Bildschirm stattfindet und sich da bestimmte Sachen mit Sicherheit auch nicht zurückdrehen lassen, dass dieser Pragmatismus durchaus etwas sein kann, was es näher bringt, was es in den Mainstream dahingehend bringt, zu sagen, ja, und dann zahlt vielleicht die Barmer Ersatzkasse und die Techniker Krankenkasse, einige tun es ja, glaube ich, sogar schon, eben auch mal tatsächlich ein Waldbaden-Seminar für Mitarbeitende aus bestimmten Berufen, wie auch immer, um genau diese Anzeichen von Überforderung und Erschöpfungssyndrom vielfältiger Art da einfach in die Prävention und auch Therapie zu gehen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein Grund ist dafür, dass das in Japan so anerkannt ist, dass es eben diese Forschung gibt, dass es diesen pragmatischeren Angang gibt, der nicht so spirituell geprägt ist, wie wir uns das vielleicht manchmal wünschen würden. So, ich glaube, das ist es. Und das ist ja früh passiert schon in Japan, dass das Ministerium das anerkannt hat, dass diese Waldbadezentren eingerichtet wurden und so weiter. Und ja, das hängt mit Sicherheit da zusammen, dass es diese Forschung gibt und dass die auch nüchterner erfolgt. Das glaube ich schon.
Ich musste gestern sehr an dich denken. Gestern Morgen war ich relativ früh im Wald, bin so ein bisschen laufen gegangen, aber es war Waldbaden spazieren. Und ich musste sehr an eine Geschichte aus deinem Buch denken, als du mit der Sophia heißt sie, glaube ich. Ihr geht nachts durch den Wald auf dem Fuchspfad. Ne? Sie ist als
Sophia Kimmich ist eine Fuchsforscherin. Tatsächlich hat lange mit Füchsen geforscht, auch ein Buch dazu geschrieben. Und ja.
Auch
ja.
Eine ganz, ganz tolle Geschichte in deinem Buch. Aber ich blieb auch sehr hängen an eurer Wildschwein-Begegnung.
Hast du auch eine gehabt?
Dachte mir, ja, nee, aber ich höre ab und zu mal ein Grunzen von etwas weiter her und denke mir, alter Schwede, jeder sagt so ein bisschen was anderes, wie man sich verhalten soll. Du hast in die Hände geklatscht, glaube ich. Ne? Sie hat gerufen, als dann der Keiler so, es war natürlich nachts, was anderes ist als tagsüber, weil ja, nachts ist eben noch wesentlich mehr deren Revier und wir sind noch ein bisschen mehr zu Gast im Wald, ne?
Ja,
erzähl mal
aber,
ganz gut, wie war der Moment?
Naja, es war schon, da rutschte kurz das Herz einmal in die Hose, wenn dann so ein Tier dann nicht weit entfernt da auf einmal steht und sich eben auch bemerkbar macht. In der Regel geben die ja Signale, die Wildschweine. So, also die kriegen dich mit und dieses Klatschen und laut Rufen, das ist natürlich nochmal ein sich bemerkbar machen, auch so, hey, hier sind wir und lieber nicht in diese Richtung. Dennoch sind wir dann nicht in die Richtung, also Richtung Wildschwein weitergegangen. Sondern wir haben uns einmal bemerkbar gemacht, damit das Wildschwein weiß, okay, da ist was, ja, hier verharre ich lieber erstmal kurz und haben uns dann zurückgezogen, weil wir schon dieses Signal auch so verstanden haben, hey, jetzt, also vom Wildschwein aus, jetzt mal nicht in meine Richtung. Insofern sind wir dann zurück, sind ein bisschen anderen Weg gegangen und ich glaube, das ist das Beste, was du tun kannst. Es ist immer so, dass ein Wildschwein hat erstmal ja an dir kein Interesse. Du bist keine Beute für das Wildschwein. Weil Wildschweine essen ja, sind zwar Allesfresser, aber fressen nichts, was lebt. So. Und solange du noch lebendig bist, musst du darüber dir keine Gedanken machen, genau. Dass dieses Wildschwein...
Deswegen ruhig ein Lebenszeichen abgeben.
Genau, sagst, nicht deshalb Interesse an dir hätte. Was natürlich sein kann, ist, dass du dieses Wildschwein störst. Und deswegen, wenn es der Fall ist, wenn du dich näherst auf eine kürzere Distanz, dann gibt das Wildschwein Signale. Und die solltest du aber dann nicht ignorieren. Das ist es, glaube ich, was man mitnehmen sollte. Ja.
Eigentlich auch ein ganz gutes Learning, weil ich das mit auf die Signale hören, das auch unter Menschen durchaus kann das...
Ja, die sind manchmal nicht so deutlich, die Signale der Menschen. Da gibt es ja auch die verschiedenen Ebenen, wo dann Signale kommen. Aber natürlich ist auch das dafür, mehr Antennen wieder zu entwickeln. Ne? Was sind die Signale auf diesen verschiedenen Ebenen? Und da sind wir total wieder bei der Achtsamkeit, die sich schulen lässt durch so etwas wie zum Beispiel Waldbaden und die du dann auch übertragen kannst auf menschliche, zwischenmenschliche Begegnungen. dass du spürst, dass du ein Gespür dafür kriegst. Und fühlen, das Fühlen, nicht nur das, also klar, das auf der Haut, das ist, was ich da fühle, das ist jetzt wieder eines unserer Sinnesorgane, ja, aber auch ja, im übertragenen Sinne das Fühlen, das Spüren, das ist ja total spannend, was da so rüberkommt. Und manchmal denken wir ja nur, wir sehen was nicht, wir riechen was nicht, wir können was nicht anfassen, trotzdem spüren wir was. Wird ja aber auch manchmal über Düfte und so weiter übertragen. Das sind ja Sachen, die tief in uns drin sind, ja, intuitiv, was wir gar nicht so auf einer Bewusstseinsebene haben, wo wir aber ja, viel rauslesen können. Und das ist total spannend. Generell ist es so, ich glaube, ganz vieles, was man noch nicht sehen kann, was man noch nicht erklären kann, das wird auch in der Zukunft noch erklärt werden, weil wir eben beim Spirituellen waren. Ne? Vieles ist für uns vielleicht gerade noch spirituell, aber wird in ein paar Jahren auch erklärbar sein. Ja, so wie mittlerweile man zeigen kann, Stichwort Wald, dass da die Pflanzen, die Bäume miteinander kommunizieren über bestimmte Stoffe. Ja. Hört sich ja erstmal sehr spirituell an, kann man aber mittlerweile wissenschaftlich zum Teil zumindest schon erklären. Ich bin gespannt, was man bald noch irgendwas alles erklären kann. Ja, ja, aber diese Achtsamkeit, auch im Zwischenmenschlichen, ein Wachsein, das ist was ich auch auf dieser Reise so gehabt habe, dieser Abenteuerreise durch Deutschland. Da war ich ja nicht so viel mit Menschen, aber ich habe gemerkt, immer wenn ich Menschen begegnet bin, war ich total bei denen. So, man könnte jetzt auch denken, Achtsamkeit, das muss jetzt Fokus, ich bin jetzt immer hier auf dem Baum, oder auf dem Wasser, auf dem Fluss, auf dem ich jetzt hier gerade paddel, und ob jetzt da rechts und links noch ein Mensch läuft, da ist, ich meine, achtsam heißt ja, ich muss jetzt beim Fluss sein. Ja. Da habe ich so eine Art Scheuklappen auf, aber das war es gar nicht bei mir. Es hat sich angefühlt wie so eine totale Wachheit, also gleichzeitig sehr entspannt und total runtergefahren, aber hellwach. Und wenn ich da jemandem begegnet bin, dann war ich voll bei dieser Person. Das war was ich sonst so aus dem Alltag verständlicherweise auch nicht so hatte oder nicht so kannte, weil du da so viele andere Sachen hast, die auf dich einprasseln und das dann manchmal gar nicht möglich ist, weil es zu viele Informationen sind. Aber das ja, war mir auch wichtig, nochmal zu gucken, wie kriege ich das mehr hin, wie kann ich dem nochmal nachspüren, diese Wachheit. Und da habe ich einen Begriff gefunden, auch von alte buddhistische Schrift, wo das beschrieben wird als Panoramabewusstheit.
Ach, richtig.
Also als nicht ein, ich bin jetzt hier bei dem Blatt und ich studiere genau dieses Blatt, wie das aussieht und so, sondern so eine allgemeine Wachheit, eine Panoramabewusstheit. Also gibt eigentlich nicht kaum besseres Wort dafür.
Ja, total. Richtig, du schreibst auch davon. Vielleicht nochmal ganz kurz auf auch die Motivation, ein Buch zu schreiben, beispielsweise. Also ich meine, das ist ein Druck, der natürlich bei dir selber anfängt, der dann irgendwo weitergeht über die Erwartungshaltung, weil man, denke ich, ja auch relativ früh dann einen Vertrag unterschrieben hat bei einem Verlag, der sagt, so, wir haben die und die Veröffentlichungszyklenzeiten, wo das Sinn macht, dann haben wir irgendwo noch die Frankfurter Buchmesse und dann haben wir dies und jenes und das passt doch perfekt in diese Jahreszeit, bitte nicht zum Winter. So, dieser Druck, der dann irgendwo entsteht, vielleicht zwei Seiten davon. Zum einen das, wie bleibe ich sehr nah bei mir und bei dem, was ich wirklich sagen möchte, was mir ein Bedürfnis ist, gehe ich aber auch mit Erwartungen um. Thema eben Bestseller. Was sind so das next big thing, über das ich schreiben muss, damit das, weil ich gehe jetzt hier vielleicht gleich in die Buchhandlung meines Vertrauens und werde erschlagen von Büchern, die mir sagen, wie mein Leben funktionieren könnte.
Ja.
Und einige von denen verkaufen sich wahrscheinlich deswegen, weil der Titel gut gewählt ist, sehr doll. Wie findest du die Balance zwischen diesen Polen inhaltlich und natürlich auch zu sagen, hey, das ist auch mein Beruf?
Also als erstes, ich habe auch, als ich dieses Buch abgegeben habe, gesagt, ich schreibe nie wieder ein Buch. Das habe ich aber schon öfter gesagt.
Ja, ne?
Es dauert dann immer eine Weile und dann denke ich, ja doch, ich habe doch noch mal was zu sagen oder möchte was loswerden. Aber es ist dann, also ich kann nur von mir sprechen, hinten raus oft auch ein Kampf mit der Deadline, mit der Abgabe. So. Ich sage mir auch jedes Mal dann in dieser Phase, Junge, warum hast du nicht früher angefangen, richtig wirklich aufzuschreiben? Ja? Ich habe viel recherchiert, ich habe natürlich Notizen, ich habe Sachen im Kopf, aber dieses Hinsetzen und Aufschreiben, da fange ich auch bei jedem Buch meist zu spät an.
Darf ich ganz kurz da einhaken? Ja. Hat das ein bisschen damit zu tun auch, dass man natürlich sich dann auch selber auf die Probe stellt in dem Moment? So, das ist dann schwarz auf weiß. Also nicht nur, ich habe eine gute Idee, ja, das ist alles super, wenn es dann, du musst es, also es wird dann bewertbarer.
Ja, ein bisschen so? Schiss davor schwingt sicherlich mit. So, kriegst du das denn jetzt hin, was für dich alles ja schon längst klar ist im Kopf, ja, kriegst du das hin, das wirklich auch so zu formulieren? Und hält das wirklich Bestand, ja, diesem gedruckten Wort auch? Das schwingt da sicherlich mit, auf jeden Fall. Naja, und dann weiß ich aber auch, dass ich dann oft ganz gut werde. Dass ich diesen zeitlichen Druck ein Stück weit brauche, um dann Dinge wirklich auch gut aufzuschreiben und da einen roten Faden zu finden. Das weiß ich auch, dass das funktioniert.
Ich sehe ein schönes Bild hier in deinem Buch, wo du auf der Veranda des Schäferwagens, ist es so ein Schäferwagen, so ein
ja, das ist in der Lüneburger Heide.
In der Lüneburger Heide.
Ne? Ganz toller alter Bauwagen, der so umgebaut ist und toll ausgestattet ist. Und da ziehe ich mich manchmal hin zurück, um dann oft gar nicht so lange im Voraus geplant, sondern ich merke dann so, wow, es wird jetzt doch richtig knapp und jetzt muss ich noch mal eine Woche ganz raus und nur schreiben und nicht in meinem familiären Umfeld sein und so weiter. Und dann ziehe ich mich dahin zurück und da funktioniert es dann noch mal besser. Da gibt es wenig Ablenkung. Da musst du nur sehen, dass der Holzofen brennt, wenn es kalt ist und du was zu essen kriegst und das war's dann. Ja, das ist, also insofern gibt's da auch dann ein paar Routinen, ne, die helfen. Das ist sicherlich auch so, dass du dir dann in dieser Phase, wenn es eng wird, eine Struktur machst und sagst so, pass auf, jetzt laufen die nächsten Tage immer so und so ab. Du machst dir einen Plan, bis wann willst du was geschrieben haben. Aber die Gefahr ist natürlich, und auf die hast du ja angespielt, bleibt dann das auf der Strecke, dieses Kreative, ja, wo es dann nicht nur durchgetaktet und ein Runterreißen oder Runterschreiben ist. Und ich habe das Gefühl, dass ich die Gratwanderung ganz gut bewältigt habe, dass da immer auch nochmal neue Sachen kamen. Und dann war es auch so, dass ich gesagt habe, Leute, ich brauche nochmal 4 Wochen. Ja, den Puffer hatten wir. Und das nehme ich mir dann aber auch raus, weil ich das Gefühl hatte, so die sind noch wichtig, diese 4 Wochen, damit ich einfach die Sachen aufschreiben kann, die ich aufschreiben möchte. Und das geht dann auch. Ich habe eine Lektorin gehabt beim Verlag, die mich unterstützt hat, da auch nochmal diesen roten Faden gut sichtbar zu halten über das Buch, weil es ja keine durchgehende Erzählung ist. Es ist ja letztlich, man könnte sagen, ein Sammelsurium aus verschiedenen Anekdoten, eben wissenschaftlichen Erkenntnissen, Begegnungen, eigenen Erfahrungen, wo schon wichtig ist, dass da ein roter Faden irgendwo erkennbar ist. Das war hilfreich, natürlich da jemanden zu haben, die nochmal von außen drauf guckt. Ja, das ist immer wichtig, wenn du da in deinem Film bist. Ja. Wir hatten aber auch Auseinandersetzungen, und das betrifft ganz besonders das letzte Kapitel in diesem Buch, wo es noch mal ein bisschen philosophischer wird, ja, und komplexer.
Interessant, ja.
Und da vom Verlag die Einschätzung kam, das kannst du nicht machen, das ist zu kompliziert.
Das geht interessant, nicht. Also das, wo es um die so ein bisschen die Resonanztheorie von Hartmut Rosa auch geht, ne?
Genau.
Ja,
genau.
Interessant, und das habe ich zum Schluss,
das würde mich mal interessieren, ob du da mitgekommen bist oder ob du das dann weggelegt hast irgendwann.
Nee, ich weiß aber, dass ich es nochmal lesen möchte, weil es war natürlich schon so, du weißt, wie es ist, ich wollte natürlich zum einen gut vorbereitet sein auf unser Gespräch, aber es hat mich natürlich auch brennend interessiert, ich habe mir letzte Woche das Buch gekauft und dann, bin ich erst noch nicht dazu gekommen, einzutauchen. Und jetzt weiß ich, dass ich da auf jeden Fall nochmal reingehe, finde es aber als Quintessenz aus den Erkenntnissen, die du vorher gesammelt hast, zwischen durchaus mal spiritueller angehaucht, aber auch ganz handfest, was ich nicht widersprechen muss, aber du weißt, was ich meine, finde das genau an der richtigen Stelle. Und durchaus ein Kapitel, was, wo man vielleicht den einen oder anderen Satz auch mal zweimal lesen kann. Das hat für mich Bücher aber eigentlich immer schöner gemacht.
Ja, das war auch mein Eindruck, dass das notwendig ist an der Stelle und dass das eigentlich ein Herzstück auch von dem Buch ist, weil es am Ende nochmal nochmal neue Erkenntnis ist oder was nochmal zusammenfasst auf eine ganz besondere Art und Weise. Und deswegen habe ich da sehr für gekämpft, dass das auch in der Komplexität da drin bleibt. Und das war gar nicht so einfach, das durchzusetzen. Das war mir aber wichtig und da sind wir bei deiner Eingangsfrage mit wie sehr guckst du dann auch darauf, wie verkauft es sich auch, ne? Oder was ist so ein Thema, was dann leicht konsumierbar ist? Und da war eben die Sorge, das ist vielleicht zu komplex. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist, es ist nicht so komplex, wenn du Hartmut Rosa liest, ja? Die Resonanztheorie. Das Buch hat 800 Seiten, das ist wie so eine Bibel, so ganz dünnes Papier, ja? Wenn du da reinliest, dann musst du jeden Satz 8-mal lesen, um den überhaupt zu verstehen. Und ich wollte ganz gerne diese Komplexität ein bisschen einfacher erklären und darbieten und im Zusammenhang auch mit diesem ganzen Naturding, mit dem Draußending nochmal erklären und darauf beziehen. Und ich glaube, dass das natürlich einfacher ist als jetzt, ich sag mal, wie bei Hartmut Rosa in dieser Literatur. Aber dass es natürlich eine gewisse Komplexität behält. Weil ja auch nicht alles mega einfach ist im Leben. Also die Dinge sind ja komplex, das Leben ist ja komplex. Und da auch mal hinzugucken. Aber am Ende steht die Erkenntnis auch hinter diesem Kapitel, letztlich geht es doch um raus und machen. Also rausgehen, erleben, ja. Aber das mitzunehmen, was ich da jetzt vielleicht gelesen habe oder diese Gedanken und dann nochmal anders da einzutauchen in dieses Draußen, das ist total wertvoll. Das hat mir total geholfen. Für mich ist das so diese Quintessenz gewesen, nochmal, die auch dazu geführt hat, dass ich sagen konnte, hey, ich glaube, ich bin jetzt angekommen auf dieser Reise. Und das wollte ich nun den Leserinnen und Lesern nicht vorenthalten oder es irgendwie abschwächen. Und das ist mir wichtiger, als zu sagen, das erreicht jetzt vielleicht noch eine breitere Masse oder so. Weil ich will ja das sagen, was ich sagen möchte.
Wir sind da wahrscheinlich im Moment auch auf so einem Peak angelangt. Also vor allen Dingen, wenn wir das letztendlich alles, alle Medienformate zusammennehmen, von Social Media über natürlich auch den Buchmarkt. Die Mediatheken, auch der öffentlich-rechtlichen Sender sind voll davon. Also an jeder Ecke kommt irgendwer um die Ecke, der mir das Leben erklären möchte. Und natürlich dann auch, klar, es selber erfahren hat, aber es auf eine Art natürlich auch vermarktet, in jedem kleinsten Post bis hin zu einem großen Buch, wo ich das Gefühl habe, okay, hier ist ganz klar, damit ich gehört wäre in diesem ganz großen Wust, muss ich plakativ sein und ich muss einfach, du spielst in deinem Buch auch so ein bisschen Thema Eisbaden, ein Marketing eines des Wim Hof irgendwo so ein bisschen an. Fand ich am Anfang spannend, hab's ohne im wahrsten Sinne des Wortes bin ich noch nicht so eingetaucht in das Thema Eisbaden. Spare ich mir noch so ein bisschen auf. Aber ich fand es spannend und habe dann gemerkt, jetzt ist es drüber. Jetzt ist es wirklich drüber. So, und
also die Sache an sich hat ja was total Gutes. Ne? Und das ist es ja oft. Aber sobald dann eine Person da irgendwie größer wird und auch sich selbst als so wichtig erachtet, dass es nun ohne sie selbst nicht geht, das zu machen, dann wird es immer schwierig. Ja? Weil man kann ja sagen, pass auf, hey, ich mach das, ist doch fein, mach das für dich und eigentlich brauchst du mich jetzt nicht mehr. Ja? Also Ich habe ja mal eine Coaching-Ausbildung gemacht und da hieß es immer, ein richtig guter Coach hat eigentlich das Ziel, dass er sich so schnell wie möglich selbst überflüssig macht. Ja, also dass der oder diejenige, mit dem er oder sie arbeitet, das Gefühl hat, hey, ich brauche dich nicht mehr. Ja, das ist natürlich aber, wenn du jetzt wirtschaftlich denkst, schwierig, weil du willst die Leute ja dann. Also wirtschaftlich gesehen macht es ja viel mehr Sinn, die Leute abhängig zu machen.
Ja, Christoph, aber dann hat sich's doch wirklich gerade verändert. Weil ich meine, wenn du jetzt jemanden fragst, der dich als Business Coach berät, der würde sagen, okay, bau die Community auf, mach dies, mach jenes skalierbares Business, das können dann auch andere machen. Und du sitzt auf Bali, guckst einmal am Tag nochmal kurz irgendwie rein und machst einen kurzen Call und das läuft dann alles so. Also das hat sich doch dann wirklich sehr gewandelt. Und das wäre dann auch tatsächlich so ein bisschen meine Frage. Weißt du, bei dir könnte man jetzt ja auch hingehen und sagen, Christo, Mensch, eigentlich alles da, klasse. Machen wir doch jetzt die Christo Förster Experience, das Wochenende dort hier und so weiter, die Christo Förster Retreats, die, du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja.
Also da kann man ja durchaus nach den Sternen greifen, weil du ja auch vorgearbeitet hast. Ist ja nicht so, dass du jetzt mal ein Buch geschrieben hast, dein erstes, und sagst, übrigens, ich hatte da mal marketingtechnisch eine echt gute Idee und ich bin auch so ein Typ, der das tragen kann. Nee, du hast es ja, also da müsste man doch blöd sein, wenn man es nicht macht, würde vielleicht der Business Coach sagen. Wie siehst du das?
Ja, das ist durchaus was, womit ich mich immer wieder auch auseinandersetze mit dieser Frage, aber auch immer wieder an den Punkt komme, dass ich diese Haltung nicht aufgeben möchte. Es geht mir wirklich, natürlich möchte ich und muss ich auch ein Stück weit davon leben, weil ja, ich mache das den ganzen Tag. Ich muss ja, habe eine Familie auch, die muss ich ernähren. Aber ich muss da keine Reichtümer mit anhäufen und ich möchte nicht weg von dieser Haltung zu sagen, es geht eigentlich darum, eine Selbstständigkeit zu fördern, eine Selbstwirksamkeit bei den Menschen, die sich berufen fühlen, sich das anzuhören, was ich zu sagen habe oder das zu lesen. Da muss ich auch nicht alle mit beschallen, die das nicht hören wollen. Aber es gibt einige, die da gerne hinhören oder sich das durchlesen. Und da geht es mir wirklich immer um diese Selbstwirksamkeit. Und dieses, ey, mach selber, weil das darum geht's. Und eigentlich eine Inspiration. So, und ich möchte keine Anleitung geben. Ich möchte auch nicht Menschen irgendwo in ein Abenteuer führen, wo ich denn derjenige bin, der ja führt. Ja, und der den Regenstock hat vorne, den Sonnenschirm, und alle laufen dem hinterher, so wie bei einer Stadtführung. Ja. Das geht früh los, ja auch in unserer Gesellschaft. Ich spreche gerade, das ist jetzt so ein bisschen ein Nebenschauplatz, aber ist vielleicht ganz interessant. Ich spreche gerade zum Beispiel mit einer Schule hier in Hamburg darüber, das Thema Abenteuer an diese Schule zu bringen. Und das ist sofort, kommen da die Hürden natürlich, die du hast. Weil so wie ich das Abenteuer an die Schule bringen wollen würde, ich möchte gerne den Kindern sagen, pass auf, also kommt immer auch das Alter drauf an, es geht jetzt um Kinder, die sind in der Mittelstufe, geht los, plant euer eigenes Abenteuer und dann lauft los. Ich sag dir nicht, hier setz dich ins Kanu und paddel, sondern überleg mal, was willst du machen? Wo wollt ihr hin? Es geht zu zweit los. Guckt, was ihr dafür braucht. Sucht euch das selber zusammen. Guckt, wo ihr das herkriegt. Guckt, wie ihr von A nach B kommt. Und dann lauft los. Aber das machen wir in einem Schulkontext. Ja, da hast du natürlich sofort die Frage, ja, Versicherung, ja, wie ist das mit den Verantwortlichkeiten? Was passiert dann? Aufsichtspflicht. Überhaupt alles, was nach 13 Uhr in der Schule stattfindet, schon schwierig. Ja, oder außerhalb der Schule, nicht auf dem Schulgelände. Da geht's weiter. Also das ist extrem schwer und deshalb gibt es auch wenige solche Angebote. Und ich verstehe das auch ein Stück weit. Ich bin ja selbst auch Vater. Und trotzdem glaube ich, dass das total wichtig ist und dass wir Formate entwickeln müssen. Und da gilt es, glaube ich, kreativ zu sein, zu gucken, wie kriegt man es vielleicht hin. An Schulen, aber eben auch im Privaten, für Erwachsene. Ja, diese Selbstwirksamkeit zu fördern und nicht immer nur irgendwas zu buchen. So, und dann einer Anleitung zu folgen oder irgendjemandem, der mir sagt, wie es geht oder die mir das sagt. Also, das ist so eine Haltung, die ich einfach verinnerlicht habe, was nicht heißt, dass ich vielleicht auch irgendwann mal ein Format anbiete, das dann ein bisschen anders ist und wo man dann was buchen kann, keine Ahnung. Aber das lässt mich da immer, das sträubt sich bei mir etwas. Aber du hast vollkommen recht, also dieses Thema Mikroabenteuer zum Beispiel, für das ich ja sehr stehe. Ich hätte längst vor 3, 4 Jahren voll darauf gehen können zu sagen, ich bin Mr. Mikroabenteuer. So. Und zwar das ist meine Marke, ja, und die baue ich jetzt aber und schlachte ich vielleicht auch sowas von aus. Und dann mache ich mit Tourismusverbänden zusammen Kooperationen und dann machen wir hier Mikroabenteuer, da Mikroabenteuer und dann, genau, bieten wir was an, ja, dann kann man da was kaufen dazu und dies und dies und dies. Aber dann denke ich für mich auch an dem Punkt, wo ich dann diese Vorarbeit geleistet habe, zu sagen zu hören, jetzt bin ich Mr. Mikroabenteuer, da bin ich eigentlich schon weiter. Und ich möchte ja jetzt nicht die nächsten 10, 20 Jahre Mr. Mikroabenteuer nur in Anführungszeichen sein. Mir ist das nach wie vor total wichtig, dieses Thema, und es wird mich immer sehr begleiten. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt schon 3 Bücher über Mikroabenteuer geschrieben. Ja, da war ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt will ich eigentlich weiter. Jetzt will ich nochmal weiter gucken. Und jetzt will ich mich nicht dafür committen für die nächste Zeit. Und ich glaube, dass das oft ein Problem ist, wenn so Marken oder Personal Brands eben auch entstehen. Du bist dann halt dieses eine. Ja? Du bist die weitgewandertste Frau der Welt, ja, oder was auch immer. Und auf einmal kannst du ja eigentlich gar nicht mehr anfangen, Kanu zu fahren. Weil, wenn du jetzt Bock hast, Kanu zu fahren, weil du musst das ja bedienen. Ne? Und ja, auch das hat mich davon immer so ein bisschen abgehalten, so voll auf ein Ding zu gehen. Und das wäre mir zu eindimensional.
In Dänemark ist ja die Beschulung in der Natur ist ja durchaus etwas, was gewünscht und auch gefördert wird. Du schreibst ja auch darüber die Udeskole. Das fand ich wieder schön, wie du unsere skandinavischen Nachbarn da beschreibst.
Ja, da läuft jetzt nicht alles besser, aber die sind schon in vielen Sachen ganz gut. Gerade Umgang mit der Natur und im Sozialen, glaube ich, auch in der Arbeitswelt kann man sehr, sehr viel lernen von den skandinavischen Ländern. Und was eben die Ausbildung, die Bildung, die Erziehung betrifft. Wo, und da sind wir bei der Udeskole wieder, dass draußen einfach eine viel größere Rolle spielt. So, das viel wichtiger ist, glaube ich, die Kinder auch kreativ zu fördern, mit denen rauszugehen. Und rauszugehen heißt ja nicht auch wieder nur Blätter zu sammeln. Ja, ich habe eine Schule in Deutschland besucht, die dieses Prinzip auch verinnerlicht hat, Udeskole. Und das heißt nicht, dass du den ganzen Tag nur draußen bist, aber du gehst raus, du verlässt die Schule. So, du guckst über diesen Tellerrand hinaus. Du hast einen Tag die Woche definitiv, wo du draußen bist, aber auch nicht nur im Wald, sondern du gehst in die Stadt irgendwo hin, gehst auf eine Baustelle und guckst dir aber an, was passiert da? So, was wird da gemacht? Und es ist vielmehr ein näher dran am echten Leben, wenn man so möchte, und ein Verzahnen auch von verschiedenen Fächern zum Beispiel. Es ist nicht nur Mathe, sondern es ist dann auch ein fächerübergreifender Unterricht sozusagen in der Praxis. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, und das ist auch was diese Schulleiterin da mir erzählt hat von der Draußenschule. Es ist in der Nähe von Mannheim, ist das. Kleine Schule, ganz kleine. Dieses Öffnen der Schule nach außen ist total wichtig, dass sich auch andere einbringen in Schulen zum Beispiel. Und wir haben ja, also auch das soll jetzt keine Lösung sein, aber wir haben viele Menschen, die irgendwann ins Rentenalter kommen, ja, und dann vielleicht ganz froh sind, eine Aufgabe zu haben und aber auch was weiterzugeben haben. Und warum können wir die nicht in Schulen einsetzen, um mit Kindern dort zu arbeiten, die zu unterstützen, weil sie vielleicht Probleme haben beim Lernen und so weiter. Also das findet da statt, zum Teil so ganz, also ohne dass es jetzt institutionalisiert ist. Als ich da war, war eine Lehrerin im Ruhestand auch, die war da mit in der Klasse. Und da waren einfach 3, 4 Betreuer in so einer kleinen Klasse. Und das war ganz, ganz toll zu sehen, wie das auch da funktioniert hat in dieser Schule. Ich glaube, dass da unglaublich viel Luft nach oben gibt in unserem Bildungssystem. Was aber schwer ist, und das sagte diese Schulleiterin auch, Caroline, immer nur darauf zu warten, dass das von oben verändert wird. Also seit Jahrzehnten ist eigentlich nicht mehr passiert als ein paar kleine Reformchen im Schulsystem, sondern dass man vielleicht auch selbst, bevor man immer nur drauf zeigt, wie schlecht es läuft, schaut, wie kann ich mich mehr einbringen in der Schule. Und das läuft dann oft über persönliche Kontakte. Wenn du irgendwo eine Lehrerin hast, einen Lehrer, dem ein gewisses Thema wichtig ist, wie es zum Beispiel jetzt bei der Schule ist, mit der ich hier spreche in Hamburg, da gibt es einen Lehrer, der hat total Lust, dieses Thema Abenteuer mehr an die Schulen zu bringen. Und wenn du so eine Person hast in der Schule, die für ein Thema brennt, und dann ist, glaube ich, die Chance da, dass du was verändern kannst, ohne dass da oben das ganze Bildungssystem von top-down verändert wird. Und da können wir uns sicher alle auch noch mal ein bisschen fragen, wie können wir uns einbringen mit dem, was wir können. Das einfach anbieten. Pass auf, hey, ich komme Nachmittag vorbei. Gibt es die Möglichkeit? Fragen, nach Möglichkeiten suchen. Das ist ja ohnehin was ich sehr im Abenteuer erleben gelernt habe. Dieses nach Möglichkeiten suchen, immer nach Möglichkeiten suchen und nicht zu gucken, ja, geht jetzt nicht. Ja, aber du musst es jetzt gerade lösen mit dem, was du hast, da wo du bist. Und nicht sagen, wäre aber schön, wenn besseres Wetter ist. Ist aber nicht gerade.
Was mich nur interessieren würde, was du eben sagtest, dein Sohn ist 11, mein Sohn ist im gleichen Alter und natürlich kommen jetzt auch hier unter befreundeten Eltern oder auch ein bisschen im größeren Rahmen diese Fragen auf, welches von diesen Computerspielen, welches von diesen Online-Spielen ist eigentlich und wie macht ihr das denn und wie, also A, meine Frage gleich, wie gehst du oder würdest du damit umgehen, B, nur kurz vielleicht meine kleine Erkenntnis, die ich rausgezogen habe. Okay, ich werde bestimmte Dinge nicht wegreden können und ich werde sie auch jetzt nicht irgendwo mit meiner fast 50 Jahre alten vermeintlichen Lebenserfahrung erklären können. Ich kann aber eben alternative Angebote schaffen. Das, was du eben auch gerade sagtest. Aber vielleicht doch ganz konkret.
Wie machen wir das? Welche Spiele werden bei uns gespielt?
Wenn du das so sagen willst. Nein, aber generell, wie geht man damit um? Und
Ich kann das voll verstehen, weil das bei uns natürlich auch ein Thema ist. Gerade bei unserem Sohn, also unsere Tochter ist nochmal 2 Jahre älter, war das bislang nie ein Thema, zumindest mit dem Computerspielen. Das ist natürlich, die digitalen Medien sind auch ein Thema, klar. Also es ist nicht so, dass meine Kinder nur im Wald rumspringen. So, die sind natürlich auch in einem Klassenverband an einer ganz normalen Schule und da passiert das ganz automatisch, dass da die anderen Dinge tun, wo ich sage, würde ich auch gerne machen, logisch. Und auch mein Sohn spielt Computer und hat mittlerweile so eine Konsole, eine Switch hat er. Ja, hat er sich selber gekauft. Gibt noch viele, ganz viele andere, ja, muss man ja immer sagen. Das ist ja keine bezahlte Werbung. Und ich bin immer, ich war eher dagegen, gegen dieses ganze Ding. Ich habe da auch selber nie Computer gespielt, ja. Ich habe da keinen persönlichen Draht zu. Dass es nicht gut ist. So, ich glaube nicht, dass das gut ist, dass das förderlich ist. Deshalb habe ich immer gesagt, gibt's bei uns nicht. Und dann kam er aber irgendwann hat sich was überlegt, wie er uns und mich überzeugen kann. Und das haben wir in vielen anderen Bereichen schon mal gehabt. Da wollten unsere Kinder beide zusammen so eine, wie heißen die denn? Ist ja auch egal, Markennamen brauchen wir nicht sagen. Das sind so Matten, die man aufpusten kann. Also es ist jetzt kein digitales Spiel, sondern es ist, wo du die so ein bisschen federn, also Turnmatten. Sozusagen. Okay. Die sehen aus wie ein, und kannst du auch so aufblasen wie ein Stand-Up-Paddleboard, sind aber rechteckig, so 3 Meter lang, 1 Meter breit. Sie wollten die zum Turnen haben, das war zu Corona-Zeiten. Und es kostet viel Geld und ist riesig groß und das wollten wir nicht auch noch bei uns stehen haben. Und dann haben wir gesagt, nein. Und dann haben die eine PowerPoint-Präsentation gemacht. Und dann haben die uns, also mit einem Finanzierungskonzept, wie sie das finanzieren, ja, das Taschengeld über mehrere Monate und so weiter. Und ja, haben sich dahingestellt und danach konnten wir nur sagen, ja.
Also, super.
Da gab es dann wenig Argumente dagegen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn ihr das so machen wollt, dann können wir das so machen. Und ich glaube, das hat er mitgenommen und das läuft jetzt auf der Ebene auch manchmal so. Und so hat er uns von dieser Switch überzeugt. Und jetzt hatten wir neulich nochmal dieses Thema ein bestimmtes Computerspiel.
Genau.
Was ich auch bis heute, wo ich denke, es ist nicht gut. So. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, als allererstes sich das selber mal angucken. Sich versuchen, da mal sich hineinzuversetzen. Da mal mitzumachen oder mitzugucken wenigstens. Wie schlimm ist es wirklich? Auch da gibt es ja Abstufungen. Und da habe ich auch immer gesagt, nein, gibt's nicht. Und irgendwann eines Tages hat mein Sohn, lag schon im Bett, hat mich nochmal gerufen, Papa, kann ich dir nochmal, ich würde dir gerne nochmal was zeigen. Und ich bitte dich, dass du nicht sofort Nein sagst, so, oder dagegen bist. Und dann habe ich mir das natürlich angehört, was er zu sagen hat oder mir zu zeigen hatte. Dann hat er mir ein YouTube-Video gezeigt, auf dem 7-8 Minuten lang erklärt war, warum nun dieses Computerspiel eigentlich ganz gut ist, auch für auf einer kognitiven Ebene, ja, und Reaktion und Konzentration und so weiter. Und mir nochmal erklärt, dass der Grund halt vor allem ist, dass er seine Kumpels spielen das alle. Ja, und die treffen sich dann auch online und machen das gemeinsam. Und man macht ja auch gemeinsam, was hat ja auch einen sozialen Aspekt und so weiter. Ja. Und nachdem wir da nochmal in Ruhe gesprochen hatten und ich wirklich gemerkt habe, wie wichtig ihm das auch ist, auch in diesem sozialen Gefüge, haben wir, also mich mit meiner Frau, dann auch nochmal kurz geschlossen. Wir haben es besprochen und haben gesagt, okay, unter den und den Bedingungen kannst du das haben. So, kannst du das machen.
Ah, das hast du schön beschrieben. Ja,
ja, auch wenn du mich so fragst, ich fände es besser, er würde es nicht spielen. Und er wird es nicht machen. Aber es ist doch, wir kriegen es zeitlich beschränkt. Es läuft nicht aus dem Ufer.
Ja.
Und dann ist es auch, kann ich damit auch leben. Und das hast du eingangs, wir können gleich nochmal darauf zurückkommen, du hast das so eingangs gesagt, ja, mein Sohn, was wird aus dem, wenn er jetzt schon 1000 Liegestütze am Tag macht und so weiter, und dann würde er das noch toppen, was du machst und so. Du hast natürlich immer ein Stück weit auch diese Vorstellung, dass deine Kinder, du hast eine Idee für die, ne? Oder einen Wunsch für die, was du dir wünschen würdest, was die mal machen, welche Richtung die gehen. Und sich davon aber frei zu machen, das ist nicht so einfach, aber wichtig, glaube ich, solange gewisse Werte erfüllt bleiben. Das ist ja klar. Aber ja, zu sagen, hey, die sind jetzt halt auch nicht den ganzen Tag nur draußen im Wald.
Ja,
aber wenn er da mega Bock drauf hat, 1000 Liegestütze jetzt nächsten Tag zu machen, solange das noch so ist, hey, alles gut. Alles gut, ja.
Und vielleicht ist eben das auch Teil dieser gemeinsamen Reise, dass da auf einmal auch mal ein Online-Spiel auftaucht. Genauso wie man vielleicht auch einfach mal 2 Wochen mit einem Stand-Up-Paddleboard die Mecklenburgische Seenplatte erkundet. Und du sprichst in deinem Buch auch gerade zum Schluss eben davon, dass sich so ein Kreis irgendwann schließt, ohne dass man vielleicht, oder Dinge passieren, wo man denkt so, krass, das ist irgendwann mal in einer gemeinsamen Sache vor Jahren ist das vielleicht gepflanzt worden und jetzt sind wir hier, gucken uns an und sagen, hätte ich auch nicht gedacht, aber irgendwie gut. Ja. Wir machen das hier zusammen. So, das ist eigentlich ein ganz schönes Gefühl, finde ich.
Ja, und ich glaube auch, dass gerade so in der Familie geht es irgendwann, also wenn die Kinder dann größer werden, auch ein Stück weit um Kompromisse. Wir sollten die ja ernst nehmen und nicht nur so drüber weg entscheiden und hinhören, was die bewegt und uns anhören, warum, und vielleicht auch überzeugen lassen von was, wo wir erst gedacht haben, nee, finde ich sich anders. Und wir fahren jetzt in Urlaub 2 Wochen und da ist immer auch zum Beispiel Wandern auf dem Programm. Das ist nicht so, dass die gleich schreien, ja, hurra, lass uns wandern. Aber das ist auf jeden Fall Teil dieses Urlaubs, weil das meine Frau und ich gerne machen möchten. Und die Kinder am Ende da auch Spaß dran haben, aber nie von alleine sagen würden, ja, wir wandern jetzt. Und dafür machen wir aber wieder andere Sachen, wo wir vielleicht gar nicht so eine große Lust drauf haben. Und das ist immer mittlerweile zumindest bei uns ein Kompromiss. Und eine Sache, die ist für einen großen Sommerurlaub immer gesetzt, es wird eine Woche gewandert. Also auf 5 Tage haben sie uns mittlerweile, aber 5 Tage mindestens sind wir richtig draußen, und zwar nur draußen und auch ohne digitales Gerät. Und dann aber alle. Dann habe ich aber auch keine Routenführung in irgendeiner App oder so. Dann ist wirklich komplett offline. Und das ist gesetzt. Und das wissen die auch und das ist auch fein.
Du wirst mit Sicherheit davon berichten, unter anderem vielleicht in deinem Newsletter, in einem neuen Buch oder wie auch immer. Den Newsletter kann ich natürlich allen, die ihn noch nicht abonniert haben, sehr ans Herz legen. Christo, das war ein sehr schönes Gespräch. Gerade auch der letzte Punkt hat mich nochmal sehr abgeholt, sagt man, glaube ich, heute. Habe mich sehr drin wiedergefunden und am besten draußen. Das Schöne ist, diese ersten Frühlingstage, die jetzt kamen,
war schon
haben
gut,
natürlich
ne?
echt ja. Rückenwind gegeben, genau das nochmal so richtig zu beherzigen. Und dann
aber die sind ja auch deshalb so gut, weil es vorher Winter war und weil es ungemütlich war und weil es kalt war.
Absolut.
Total, ja. Ich freue mich auch, da wieder noch mehr draußen zu sein. Ich versuche natürlich, das auch über die Wintermonate gut hinzukriegen, viel draußen zu sein. Aber naja, im Frühling und Sommer macht es dann doch noch mal mehr Spaß. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und was vielleicht noch auch so als Impuls für diejenigen, die es jetzt hören, mitzunehmen wäre, vielleicht noch mal in dieser Saison, in diesem Jahr mehr der Natur so auf Augenhöhe zu begegnen, als gleichwertiges Gegenüber zu sehen und nicht nur als so eine Kulisse oder als eine Bühne, ja, auf der man irgendwas vollführt, sondern ja, als ein Partner, als ein Gegenüber, als jemanden, von der ich was lernen kann, ja, aber auch wieder was geben kann. Das ist immer die Frage, was können wir geben der Natur? Aber alleine, dass wir da sind. Und so habe ich zum Beispiel auch nochmal einen anderen Blick bekommen auf dieses mal einen Baum berühren oder mal einen Baum umarmen, ja, was ja sehr, sehr spirituell auch für viele erscheint. Aber mittlerweile, wenn ich mit meiner Hängematte irgendwo übernachtet habe, die an zwei Bäumen aufgehangen habe in der Nacht, ja, dann gehe ich erstens vorher einmal zum Baum und frage, ob das in Ordnung ist, wenn ich mich daran hänge. Ja. Und am nächsten Morgen bedanke ich mich dafür und gebe nochmal einen Klaps und sage, hey, danke, dass ich hier sein durfte, dass ich hier hängen durfte heute Nacht. Mhm. Und der Natur das Gefühl zu geben, hey, ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Und damit geben wir auch was rein. Ja. Ja. Und dies ich sehe dich, wenn wir die Natur als Gegenüber haben, aber eben auch, wenn wir andere Menschen als Gegenüber haben. Ich glaube, das ist total wichtig. Und das, so ein bisschen das, ohne jetzt zu viel dazu verraten, aus diesem letzten Kapitel, diese Idee der Resonanz, wo sich etwas in Schwingung versetzt, weil dieses Gegenüber eine Schwingung hat, dadurch verändert sich meine Schwingung, dadurch verändert sich die andere Schwingung wieder. Aber das funktioniert eben nicht, wenn wir so ein Hierarchiedenken haben, sondern wenn wir das Gegenüber wirklich als gleichwertig und auf Augenhöhe betrachten. Und das, ja, finde ich wahnsinnig wertvoll und toll, gerade wenn ich auf die Natur blicke und die Natur als dieses Gegenüber betrachte.
Christo, besser hätte ich es nicht zusammenfassen können, aber das war klar. Ich freue mich ein bisschen auf deine, wie du weiterkommst, was dass die Projekte an der Schule angeht. Da frage ich bestimmt nochmal nach. Das interessiert mich sehr und hat mich sehr inspiriert, mal zu schauen, habe ich denn vielleicht auch einen Beitrag, den ich leisten könnte? Danke dafür.
Ich hätte
danke
ein paar Ideen.
Für das tolle Gespräch. Schön. Bis bald.
Gerne.
Danke.
Ciao. Danke dir.
Das war 3 Fragen von Elvis. Heute mit Christo Förster. Ich verlinke euch natürlich alle Infos zu Christo in den Shownotes. Sein Buch Am besten draußen habe ich an so einem Wochenende durchgelesen. So viele verschiedene inspirierende Perspektiven auf das Thema kann ich euch sehr ans Herz legen. Genau wie seine anderen Werke, sein Film und das dazugehörige Buch Abenteuerland über seinen Trip von der Zugspitze bis nach Sylt auf dem Stand-Up-Paddleboard. Unbedingt reinschauen, unbedingt reinlesen. Ja, ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr Lust habt, euren Freunden und Freundinnen von diesem Podcast zu erzählen. Und so oder so hören wir uns bald wieder, wenn es heißt 3 Fragen von Elvis. Herzlichen Dank.